ich freue mich. Liebe Grüße nach Wien. Ja, wenn ich nach Wien sage, ist natürlich Martin Stobbe hier zu Gast. Hallo.
Hallo Philipp, grüß dich.
Na, ich grüße dich auch. Sag mal, wie lange musstest du dir eigentlich anhören, dass du Piefke bist? Oder musst du das immer noch manchmal anhören oder ging das eigentlich? Weil Wien ist ja jetzt nicht so richtig
Österreich. Das macht in Wien eigentlich niemand.
Ja, dachte ich mir schon. Wien ist ja so ein bisschen wie Berlin, ne? Also nicht so verkommen, aber so international.
Ja, und wenn, dann ist es auch eher, das Wort ist einfach auch nicht mehr so gebräuchlich. Es ist so, wie auch der Wiener Dialekt bei jüngeren Leuten wegbricht. Es ist genauso auch mit bestimmten Worten. Piefke ist einfach nicht so modern. Du würdest manchmal so ein bisschen auf die Schippe genommen, wenn man so Norddeutsch spricht wie ich. Und gerade jetzt, wenn ich mit jemandem rede wie dir, verfalle ich noch stärker wieder da rein. Aber eigentlich überhaupt nicht ungut. Das ist eher so Wiener Schmäh, würde ich das nennen.
Ja, ich hatte da neulich mich mit der Lotti drüber unterhalten, aber die wohnt ja nicht in Wien, die lebt ja richtig in der Provinz, irgendwo in der absoluten Provinz in Österreich, und da sagt man durchaus noch Piefke.
Ja.
Und genau, aber das ist halt auch nicht Wien, sondern halt ein Ort mit 1000 Einwohnern.
Es ist mir einmal in der Bahn das Wort zu Ohren gekommen, irgendwo in der Provinz in Niederösterreich.
Ja. Gut, aber darum soll es auch nicht gehen, wenn wir uns unterhalten. Geht es meistens um, in den letzten Malen ging es immer auch um die USA unter Trump oder auch natürlich auch oft genug um das Thema Antisemitismus. Wir nehmen auf am 2. Oktober, entweder lade ich es heute Abend noch hoch oder sonst hört ich es am 3. Oktober. Vor 35 Jahren wurde der Deutschland wiedervereinigt und das war ja quasi so der Beginn der antideutschen Linken, die ja heute nur noch so im rudimentär existiert. Vielleicht habe ich ja ein paar ältere Hörer, die auch 1990 auf den großen Nie wieder Deutschland oder Deutschland halt's Maul Demos waren. Mai 1990 in Frankfurt und am 3. Oktober 1990 in Berlin. Das war so dieses, ja, so ein bisschen die Ursprünge dessen oder die Ursuppe dessen, woraus dann auch die Bahamas entstand. Ich glaube, deine Redaktionskollegen Justus Wertmüller, die waren mit Sicherheit auf den Demonstrationen oder Tja Kunstreich. Andere ältere Leute aus dem Bahamas-Umfeld, Timmins Nachtmann oder so. Und es ist ein bisschen genau das. Genau, das war die Ursuppe von dem, was dann später sich Antideutsch nannte. Genau. Und die Bahamas gibt es ja immer noch. Du schreibst auch für die Bahamas schon seit vielen Jahren, ich glaube über 10 Jahren mittlerweile. 1990.
Ja, das kommt sicher hin.
1990 warst du ja noch ein Kind, also da warst du wahrscheinlich nicht auf den Nie wieder Deutschland-Demos. Aber man kennt.
Da gab es auch noch keine Bahamas, ja. Ich müsste es mal nachschauen, ehrlich gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr aus dem Kopf, aber ich denke, dass das irgendwann so zwischen 2008 und 2010 angefangen hat.
Ach so, dass du für die Bahamas angefangen hast zu schreiben, oder was?
Ja.
Ja, okay. Gut, aber ja, wie gesagt, 1990 auf den großen Demos gegen die Wiedervereinigung war es ja nicht. Ich auch nicht, weil wir da noch zu klein waren. Das hat man aber trotzdem immer irgendwie natürlich im Nachhinein mitbekommen. Genau, das Deutschland, um das es damals aber ging, war natürlich ein komplett anderes. Ich habe mir nochmal so ein Zitat von Joachim Bruhn rausgesucht, der vor einigen Jahren verstorben ist und auch einer der Vordenker der Antideutschen gilt, der nämlich damals diese Nie-Wieder-Deutschland-Parole kritisiert hat. Das hat jetzt wenig mit dem eigentlichen Inhalt unseres Gesprächs zu tun, aber ich fand diese Kritik von Joachim Bruhn einfach so schön, denn er sagte gegenüber den Linken, die halt gegen die Wiedervereinigung demonstrieren, denn was waren die Ereignisse des Oktober 1989 anderes als ein leibhaftiger Volksaufstand, eine spontane Erhebung und veritable Revolution für ganz genau das Recht auf nationale Selbstbestimmung, in Anführungszeichen, das Deutschlands Linke jahrzehntelang, wenn auch für die Basken und die Palästinenser, ja, eingeklagt hatte. Und was bewiesen die Leipziger Montagsdemonstrationen anderes als die Existenz jenes geheimnisvollen Zusammenhangs zwischen nationaler und sozialer Befreiung, den Deutschlands Linke immer nur für Irland und die Westsahara gelten lassen wollte? Das finde ich eine schöne Polemik von Bruhn und ist auch so, wie weitsichtig doch damals schon auch Vordenker der Antideutschen oder Akteure der Antideutschen dann auch waren. Später gab es auch mal eine Kritik von Clemens Nachtmann, der gesagt hat, das war ein gegen Deutschland gewendeter Antiimperialismus, mit dem man heute nicht mehr anzukommen braucht. Ich finde es auch immer so ein bisschen folkloristisch, wenn man dann irgendwelche Antinationalen oder Antiverlinken dann am 3. Oktober gegen den Tag der Deutschen Einheit demonstrieren, als hätten wir immer noch das Pogrom Deutschland des Sommers und Herbstes 1992, als würde immer noch Rostock-Lichtenhagen belagert werden. Das ist nicht antideutsche Kritik auf Höhe der Zeit, aber wo ich antideutsche Kritik auf Höhe der Zeit lese, ist natürlich in der Bahamas, und jetzt kommt auch demnächst eine aktuelle, glaube ich, ne, in den nächsten Wochen. Ihr arbeitet jetzt gerade dran, seid in der Endphase. Verschärft arbeitet ihr an der Produktion der neuen Bahamas. Die letzte Ausgabe ist ja auch schon ein bisschen her. Und da wird natürlich wieder mindestens ein Artikel auch von dir drin erscheinen. Und wir haben die letzten Folgen oft auch als Anlass genommen, um genau das inhaltlich nochmal ein bisschen, na, nicht zu vertiefen. Die Vertiefung lest, kann man dann in gedruckter Form lesen, aber um so ein bisschen einen kleinen Teaser zu geben.
Genau, dass man das Thema schon mal anspricht, ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, damit man dann schon mal eine gewisse Vorschau auf das hat, was in der Bahamas seine Rolle spielen wird. Und wie immer wird es natürlich auch um Israel gehen und den globalen Krieg gegen Israel. Das ist natürlich klar, das kommt man an dem Thema nicht vorbei.
Ja, aber das ist nicht Thema deines Textes, obwohl du auch du hast auch etwas, was in Israel schon länger zurückliegt, zum Anlass genommen deines neuen Textes. Du beschäftigst dich viel mit Justizwesen, Souveränität, Aufgabe der staatlichen Souveränität.
Genau.
Und du beziehst dich dabei auf die israelische Justizreform, die ja schlussendlich dann doch gescheitert ist, ne?
Genau. Also was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist halt dieses Thema mit der israelischen Justizreform, das ist, seit es den Streit darüber gab, das ist halt durch den 7. Oktober ein wenig aufgeschoben worden, das Thema. Aber andererseits, durch den 7. Oktober ist das Thema, worum es ging in der Justizreform, was in Deutschland auch bis weit in Israel solidarische Kreise gar nicht verstanden wurde, sehr aktuell geworden, weil in dem Krieg, den Israel derzeit führen muss, wird flankiert von einem Krieg gegen Israel durch dieses ganze Unwesen aus Institutionen, wobei Gerichte eine sehr große Rolle spielen, den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof. Das sind ja zwei verschiedene Gerichtshöfe, vor denen Israel vor dem einen wurde Israel verklagt und vor dem anderen wurden Netanyahu und der ehemalige Verteidigungsminister Garland angeklagt.
Genau.
Und dieses ganze Gerichtsunwesen ist halt ein wesentlicher Bestandteil der Kriegsführung gegen Israel, genauso wie die NGOs, also Amnesty International kam ja neulich auch wieder raus, dass die halt Berichte zum 7. Oktober zurückhalten. Weil ihre These ist, und die werden ja auch dominiert teilweise bis in die Führungsspitze von Leuten, wo man halt sagen kann, die stehen dem Islamismus nicht völlig fern. Das ist auch ganz interessant an diesem NGO und internationalen UN-Unwesen, dass halt der Islam da überall die entscheidende Rolle spielt an vielen zentralen Stellen. Die sagen halt, jetzt, wo die Israelis da in Gaza diese Verbrechen und so weiter begehen, können wir ja keinen Bericht zum 7. Oktober machen. Das ist halt tatsächlich die Argumentation, mit der eine Gruppe wie Amnesty International ausgeht, die also weit in normale Kreise irgendwie einen Ruf haben als Menschenrechtsorganisation. Aber das ist eigentlich der Stand des Menschenrechts Diskurses, könnte man hier sogar sagen. Ja, also der ist einfach völlig auf den Hund gekommen. Und das hängt zusammen mit diesem ganzen internationalen Unwesen. Und nur wenn man das vor dem Hintergrund begreift, dass eigentlich die ganze Politik der EU, auch schon der Biden-Regierung, bevor dann zum Glück Trump gewählt wurde in diesem Krieg, und dieses NGO- und UN-Unwesen auf die Unterminierung der israelischen Souveränität zielt, und dass das von allen Linken weltweit inzwischen getragen wird, weil die Linke, das ist meine Kernthese, den souveränen Nationalstaat nicht möchte. Und Israel ist in vielerlei Hinsicht, einerseits, weil das eine antisemitische Projektion ist, aber andererseits auch aus historischen Gründen, sogar aus biblischen Gründen, eigentlich das Musterbeispiel einer Gruppe von Menschen, die aufgrund von demokratisch festgelegten Spielregeln entscheiden, wie sie selbstbestimmt leben wollen. Und das war eigentlich schon das historische Königreich Israel, wo sogar die Gesetze, die von Gott kommen, durch das Volk noch abgesegnet werden mussten. Also die Israeliten mussten noch zustimmen den Geboten, die Moses vom Berg runtergebracht hat. Und auch König David, der war nicht Gott oder so, der war noch Gott unterstellt, der war kein Gottkönig, wie es zu der damaligen Zeit üblich war. Also diese ganze historische Geschichte, die dahinter steht, ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr relevant. Und auch all diese Aspekte wirken sich sehr stark bis heute aus in der Israel-Kritik. Und tatsächlich würde ich sagen, dass in diesem Gaza-Krieg, was komplett durchgebrochen ist, dieses Islam-linke Bündnis, wozu wir einen Text bekommen, auch von Michael Fischer, auch aus Wien, für die nächste Bahamas, das kann ich auch schon mal vorausschicken, dass dieses Bündnis eigentlich auf dieser Basis, dass sie nämlich den Nationalstaat weghaben wollen, da begegnen sich Linke und Islamisten.
Ja,
also wenn man diesen globalen Kontext sich ansieht, dann ist es so, dass diejenigen, und damit möchte ich jetzt keinesfalls alle, weil das ein politisch valider Streitpunkt ist über die Justizreform und wie sie gestaltet werden sollte, aber die besonders aktivistischen Gegner der Justizreform, die im übrigens heute Organisationsgrad deckungsgleich sind mit den besonders aktivistischen Protestierern gegen die Regierung bei den Geiselprotesten, dass diese Politaktivisten von links und die auch teilweise, deren auch, woran sich auch diese vom aus dem Ausland unterstützten NGOs und so weiter beteiligen, diese Leute stehen innerhalb Israels für ein Spektrum, die möchten, dass Israel sich in so verhält sozusagen, dass es diesem internationalen unstaatlichen Unwesen, wie es von EU, UN und NGOs betrieben wird, anpasst. Dass sie sagen, wir wollen ein Israel, das dem gerecht wird und Teil dieser Völkerfamilie wird. Und sie scheinen damit nur teilweise zu begreifen, dass sie damit die Souveränität untergraben. Und damit meine ich aber nicht, das sage ich auch gleich vorweg, viele Leute, die sagen, wir wollen nicht, dass diese Regierung sich jetzt mehr Macht zuschanzt und wir sind, weil wir in der Opposition sind, sowieso erstmal dagegen. Das ist das gute Recht von jedem Politiker. Aber ich glaube auch, das ist auch etwas, was hierzulande gar nicht wahrgenommen wird, dass es zu dieser Justizreform gab, es sehr viele valide Kompromissvorschläge. Und dass es auch eine Frage ist, die eines politischen Kompromisses zugänglich ist und auch sein sollte. Das sollte eine breitere Mehrheit absegnen. Aber Israel braucht dringend eine Justizreform, weil der aktuelle Zustand nicht haltbar ist. Das ist eigentlich auch eine weitere Kernthese von mir, auf die wir noch eingehen können.
Ich habe mal vor 2,5 Jahren, ja, ziemlich genau vor 2,5 Jahren mit dem Alex Feuert auch eine Folge gemacht, als diese Proteste gegen die Justizreform in Israel auf dem Höhepunkt waren.
Ja.
Wer da nochmal einen Einblick haben will, damals kann das gerne nochmal nachhören. April 23 war das. Der Terrorangriff der Hamas und ihrer Klaköre und Helfershelfer und andere Mörderbanden hat ja auch unmittelbar was zu tun mit der innenpolitischen Krise, die Israel da einfach schon über seit geraumer Zeit durchmachte. Das ist ja da, wenn ich mich richtig erinnere, an diese, da gab es ja für israelische Verhältnisse, sind das ja Riesendemonstrationen gewesen mit 100.000 Teilnehmern.
Genau.
Teilweise gab es ja auch Streiks und auch die Androhung von Reservisten, dann Teile des israelischen Militärs lahmzulegen. Es gab auch Likud-Bürgermeister beispielsweise, die sich auch gegen Netanjahus Justizreform gestellt haben. Also man kann ja durchaus, wenn man denn will, kann man ja durchaus dann von einer funktionierenden Demokratie, also das ist ja Ausdruck einer funktionierenden Demokratie, nur, ich gebe natürlich auch recht, dass das, ob das jetzt so gesehen wird oder nicht, aber das, was halt die Wortführer von denen wollen, ist natürlich eine Angleichung an das, was wir ohnehin im Westeuropa, aber auch in den USA seit geraumer Zeit beobachten können, nämlich dieses Auflösen staatlicher oder nationaler Souveränität in so einer Art, ja, so globalen Brei. Also, ja, wo dann halt tatsächlich.
Ich möchte das an der Stelle nochmal betonen, genau, weil das so viele waren und auch Leute aus dem Likud dagegen waren. Und auch viele aus der Mitte der Gesellschaft dagegen waren, dass diese Gegner sehr valide Punkte hatten, warum sie gegen diese Justizreform waren. Und dass es an der Justizreform valide Kritikpunkte gab. Nur, was ich sagen wollte, war, dass die besonders aktivistisch vorne weggehen und dass da gibt es ein Milieu, die haben ein Interesse daran, einen unhaltbaren Status quo, der in Israel herrscht, beizubehalten, um die demokratische Souveränität des Landes zu beschneiden und auch die der Regierung, vor allen Dingen, weil dieses politische Milieu, das halt dafür steht, in Israel inzwischen so auf ungefähr 10 Knesset-Sitze geschrumpft ist. Ich meine halt, vor allen Dingen die Avoda und die Meretz-Partei und deren Umfeld, das halt noch an diesen ganzen Unsinn von der Zwei-Staaten-Lösung und so weiter glaubt. Ja, aber wären das nur die, wäre ja die Justizreform locker durchgegangen. Das ist halt ein Bestandteil meiner Kritik an der Anti-Justizreform-Protest, dass das nicht immer so ganz so deutlich geworden ist. Der Punkt ist halt, dass insgesamt der Zustand, in dem das oberste Gericht ohne eine valide Verfassungsbasis Gesetze und Entscheidungen der Regierung kassieren kann und auch das völlig freie Agieren dass dort der Generalanwalt, dieser Generalstaatsanwalt, der oberste Anwalt hat, der eigentlich ein Orakel ist, der nicht die Regierung berät, sondern eigentlich die Rechtsauffassung der Regierung festlegen darf, auch wenn der gar nicht von der Regierung bestimmt wurde. Und wenn die Regierung den absetzen will, kommt das oberste Gericht und sagt, ihr dürft den nicht absetzen und solche Dinge. Da sind einfach Dinge passiert, die für eine Demokratie völlig völlig unzureichend sind, weil in einer Demokratie ist es so, dass ein Generalstaatsanwalt ein weisungsgebundener Beamter ist, ein Teil der Regierung oder der Regierung unmittelbar unterstellt. Und wenn der gegen die Regierung agiert, dann ist es egal, ob die Regierung mir gefällt oder nicht gefällt, dann hat die Regierung das Recht, den vor die Tür zu setzen und jemand anders auf den Posten zu stellen. So läuft es in allen demokratischen Gesellschaften und das müsste in Israel auch möglich sein. Da gibt es einfach ein paar Punkte im israelischen Justizsystem, die einfach nicht funktional sind. Und dazu gehört insbesondere, was halt ganz interessant ist, die Tatsache, wie überhaupt diese Kompetenzen des obersten Gerichts zustande gekommen sind, weil bis in die 1990er Jahre hatte dieses Gericht gar nicht die Befugnis, Gesetze zu kassieren und hat auch selbst in der Rechtsprechung das immer verneint, weil man hat sich eher am britischen System der Parlamentssouveränität orientiert. Und da hatte halt einfach die Parlamentsmehrheit das letzte Wort. Es gibt in Israel auch keine Verfassung, sondern es gibt so ein paar einzelne Grundgesetze, die so lose ein paar Dinge festschreiben. Die können aber mit einfacher Mehrheit geändert werden. Das heißt also theoretisch, aufgrund der Tatsache, dass es so etwas wie eine Verfassungsmehrheit gar nicht gibt, kann jede israelische Regierung vorherige Grundgesetze abändern oder neue Grundgesetze verabschieden. 2018 hat die Rechte zum Beispiel dieses Nationalstaatsgesetz verabschiedet in Israel, wo es eigentlich darum geht, dass die Nationalsprache hebräisch ist und wo einfach der jüdische Charakter von Israel festgeschrieben wird, was halt für die globale Linke halt ein rassistisches Gesetz natürlich ist und Ausdruck von Apartheid und solche ähnlichen Dinge. Aber tatsächlich ist es Ausdruck von Souveränität. Und darum geht es in etwa, ja, dass man halt einfach sagen müsste, dieses Justizsystem, wie es in Israel derzeit vorherrscht, braucht eine Überarbeitung. Aber ich wäre auch der Meinung, dass man sehr schlecht beraten war oder dass Netanyahu da eine schlechte Idee hatte oder auch die Regierung einfach aufgrund der Tatsache, dass die Justiz sie so gelähmt hat, da falsch vorgegangen ist, weil sie hat eine sehr weitgehende Justizreform geplant und wollte das nur unter Stützung auf eine schmale rechtsreligiöse Mehrheit machen. Und ich denke, wenn man diese Kompetenzen vernünftig neu ordnen wollte, dann müsste man das in einem etwas breiteren Konsens, idealerweise ohne die Linken und ganz, ganz Rechten, irgendwie hinbekommen können. Und das war auch so ein Vorschlag, wie ihn zum Beispiel der Präsident Herzog gemacht hat, also dass man da zu Kompromissen kommen kann. Und ich denke, dass es auch grundsätzlich etwas ist, was Kompromissen zugänglich ist. Nur hierzulande wird diese ganze Idee der Justizreform eigentlich nur als eine Art autokratischer Putsch begriffen. Und ja, das ist, glaube ich, etwas ganz Grundfalsches, sondern es geht dabei immer darum, welche politischen Kräfte gewinnen an Einfluss und welche verlieren an Einfluss. Ja, als Israel seit seiner Gründung dann für 30 Jahre von der Arbeitspartei regiert wurde, ist niemand auf die Idee gekommen, wir brauchen aber ein Gericht, das unsere Gesetze überstimmen kann. Das wollten die natürlich gar nicht haben und haben sie auch nie eingeführt. Das haben sie erst für nötig befunden, als sie keine Mehrheiten mehr hatten. Und genau, also das sind dann alles so Dinge, die entstehen mit der Zeit und die hat sich dieses oberste Gericht auch in den 90er Jahren halb selbst zugeschanzt, halb basiert sie auf anderen solchen in den 90er Jahren verabschiedeten Grundgesetzen, die aber auch mit einfacher Mehrheit und teilweise, wo die Hälfte der Parlamentarier gar nicht mitgestimmt haben, verabschiedet wurden. Das heißt, die demokratische Basis, auf der das oberste Gericht Gesetze des Parlaments blockiert oder kontrolliert, ist eigentlich sehr, sehr, sehr dürftig in Israel. Und das hätte jetzt beinahe in dieser Justizreform zu einer Art Verfassungskrise geführt, weil das Gericht hat gesagt, wenn diese Regierung so eine Justizreform beschließt, dann überstimmen wir die. Und in den neuen Gesetzen wollte sich das Parlament das Recht zuerkennen, Beschlüsse des obersten Gerichts selber überstimmen zu können mit einfacher Mehrheit. Und dann hätten die sich gegenseitig überstimmt und niemand hätte mehr gewusst, was gilt. Und für den Fall, das trifft dann das zu, was du gesagt hast, dann hatten dann einige angedroht, man müsse der Regierung den Befehl verweigern und so weiter. Ja, das wäre bis in Richtung einer Verfassungskrise potenziell gegangen, weil man sich da so in die Köpfe gekriegt hat und weil das ganze System so, wie es ist und die Kompetenzen des obersten Gerichts, wie sie sein sollten, nicht vernünftig festgeschrieben sind. Das heißt also, man hat dort sozusagen einen Mangel an Legitimität. Ja.
Also mein Eindruck war, dass so die, dass der Oberste Gerichtshof in Israel so die letzte Bastion der Linken ist und es ist nicht demokratisch legitimiert. Ne? Das ist ja eben auch wie mit der, mit dem hier, wie wir es jetzt vor ein paar Monaten hatten oder vor ein paar Wochen, mit dieser Diskussion um diese Verfassungsrichterin, die die SPD nominiert hat, wo dann halt die ja dann schlussendlich dann doch nicht nominiert wurde. Aber das Thema ist ja trotzdem nicht vom Tisch. Also das sind ja eben keine vom Souverän oder von der Bevölkerung halt gewählten Vertreter, sondern es sind halt eben Leute, die gerade in Israel, wo die politische Linke eigentlich seit den 90er Jahren vollkommen tot ist, also ja seit der Ermordung von Yitzhak Rabin halt, hat die politische Linke in Israel keinen Fuß mehr in die Tür reingekriegt. Es gibt aber natürlich genauso wie in jedem anderen westlichen Land, es gibt natürlich auch in Israel, gibt es natürlich Unterschiede, Tel Aviv ist halt eben das, was Berlin halt für Deutschland ist oder New York für die USA, ist es halt natürlich Tel Aviv, eine junge, urbane, hippe Metropole, wo sich Menschen aus aller Herren Länder versammeln und wohnen. Da wohnt man sicherlich als junger Mensch. Es ist bestimmt angenehmer als in Jerusalem, in freier, es ist voll freier, genau. Es ist halt auch Strand und so. Ich war ja auch erst vor 2 Jahren mal wieder da. Es ist ja auch schön da. Aber natürlich ist dort auch ein bestimmtes Milieu zu Hause, was natürlich dann auch also was sich halt politisch nicht repräsentiert fühlt von dem Benjamin Netanyahu, was aber auch nicht den Einfluss halt hat, politisch die Verhältnisse zu ändern durch demokratische Wahlen, weil eben die Linke in Israel völlig abgewirtschaftet hat und auch nicht zu Unrecht. So, und dementsprechend macht man es ja auch ähnlich wie hier, wie wir das auch hier beobachten können. Man baut politischen Druck auf durch den Einfluss, den man halt hat in Medien, im Kultursektor. Das ist in Israel nicht großartig anders als hier. Also du weißt ja, die Gegner der Justizreform lesen Haaretz und gehen in Tel Aviv gerne abends in irgendeine gediegene Cocktailbar und genießen das urbane, mediterrane Leben dort und sind auch, weiß nicht, für Ausgleich mit den Palästinensern und
Die aktivistischen Befürworter, also die sich dann wirklich in diesen Foren, genau, weil das ist uns auch genau dasselbe. Dieser Teil der Linken hat halt auch diese Proteste zur Freilassung der Geiseln halt gekapert in Teilen. Das heißt nicht, dass die Angehörigen der Geiseln oder viele Leute, die dort auf die Straße gehen und sagen, wir wollen, dass die Geiseln nach Hause kommen, alle links sind. Das wirst du immer bei den nächsten Wahlen sehen. Das war bei den Justizreformprotesten auch so. Da waren ganz viele blau-weiße Flaggen. Nur viele Linke haben diese Massenbeteiligung oder das Teile der politischen Mitte keine solche rechtsreligiöse Regierung wollen, wie Israel sie gerade hat. Das haben sie natürlich versucht, für ihre linken Zwecke auszuschlachten. So herum ist es richtig. Und diese Kritik der politischen Mitte an einer Regierung, die diese Schlagseite hat und damit nur halb die Hälfte der jüdischen Israelis, sage ich mal grob gesprochen, repräsentiert. Das ist zwar jetzt genug, das ist natürlich eine demokratisch legitimierte Regierung, weil sie wurde gewählt. Aber es ist natürlich aus diesen Gründen, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, wenn so eine Regierung sehr tiefgreifende Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel über das Leben der Geiseln oder halt über eine sehr weitreichende Justizreform, dann kommt innerhalb der Gesellschaft ein gewisses Legitimitätsproblem auf. Und das führt dann dazu, dass auch Teile des Likud nicht immer dahinter stehen, was diese Regierung macht, weil der Likud ist ja sozusagen die gemäßigste Partei in dieser Koalition, also die am meisten in der politischen Mitte steht eigentlich von diesen beteiligten Parteien. Das heißt also, dann kommt es natürlich immer wieder zu solchen Konstellationen, wie ja, als der Krieg angefangen hat, sind dann Parteien der Mitte mit in die Regierung gegangen oder auch jetzt bieten ja Parteien der Mitte an, wenn der Netanyahu irgendeinem Deal zustimmt und seine rechten Koalitionspartner scheren aus, dann werden sie dafür einspringen und zumindest mal diesen Friedensdeal durchbringen durch die Knesset. Ja, weil in der Knesset ist es nun mal so, dass ein großer Vorteil, muss man auch sagen, von Israel gegenüber Ländern wie Deutschland, dass halt die einigermaßen vernünftigen Parteien dort eine große Mehrheit haben. Ja, also die, es gibt ein paar arabische Parteien, dann gibt es ultraorthodoxe, es gibt diese sehr rechten Parteien von Ben-Gvir und Smotrich und es gibt diese linke Allianz, die sich auch noch Democrats nennt, von Avoda und Meretz, aber der Rest der Gesellschaft, der hat ja eine solide Mehrheit, sag ich mal, von mindestens 75 Sitzen und also von 120 gibt's in der Knesset und das heißt also, die in Israel besteht eigentlich diese Notwendigkeit nicht, diese Leute an der Regierung zu beteiligen. Ne? Die ist einfach nicht gegeben. Und das liegt natürlich daran, dass andere Dinge, die große Gemeinsamkeit, die in vielen politischen Fragen vorherrscht, übertünchen. Zum Beispiel in Umfragen führt derzeit Bennett, der früher schon mal Premierminister war von Israel, der jetzt mit einer anderen Parteibewegung auch eher Mitte-Rechts als Oppositionskandidat gehandelt wird und der vielleicht die nächste Wahl gewinnt und dann Premierminister wird oder werden könnte, zumindest so nach Umfragen. Und man muss ja sagen, dass der in den ganzen Fragen wie Gaza, was wollen wir da machen und der Krieg und die Frage des eines Palästinenserstaats und so weiter, da vertritt er ja keine andere Auffassung als Netanjahu und der Likud. Ja, das ist ja eigentlich, ist das in diesen wesentlichen Fragen, passt da kaum ein Blatt Papier dazwischen, sondern es geht um andere Fragen, wie zum Beispiel die Koalitionspartner, die drin sind. Es gibt eine deutliche Kritik von dieser Opposition an den Aussagen der rechten Parteien, die nicht unbedingt hilfreich sind international für Israel in diesem Krieg, wo die Situation eh schon schlecht ist, genau wie maximalistische Forderungen, obwohl in den USA eine israelfreundliche Regierung dran ist und so weiter. Das ist natürlich, da gibt es natürlich einfach zahlreiche Probleme mit dieser Regierung und auch mit der Legitimität von Entscheidungen, die die trifft, mit dieser schmalen rechten Mehrheit. Ne? Das ist halt ein Problem sozusagen, wo halt die Linke versucht dann anzudocken und zu sagen, ja, seht her, wie viele dagegen demonstrieren gegen die rechte Regierung.
Ja, aber also siehst du das als Möglichkeit des Comebacks einer Linken in Israel?
Nein, weil ich glaube, nicht. Dieses ganze Thema, also das ist ja nach dem 7. Oktober, das zeigen ja auch alle Umfragen, dass halt natürlich ist von Staat weg Kritik an der bestehenden Regierung gab aufgrund des 7. Oktober. Aber keineswegs,
auch nicht zu Unrecht. Also.
Genau, aber keineswegs so, dass die Leute jetzt links werden in den Themen, sondern eigentlich, was die Themen Palästinenser, Gaza, Palästina-Staat, Zwei-Staaten-Lösung und so weiter betrifft, kann man eigentlich seit Jahren beobachten, dass die Leute überhaupt nicht dafür sind. Und also ich glaube, nein, ich glaube nicht, dass versuchen einige Leute sich so hinzudrehen. Das ist ja auch diese Solidarität mit Israel in Deutschland ist ja auch so eine prekäre Sache, weil die ja in Deutschland im Gegensatz zum Rest der Welt gar nicht zu einem unwesentlichen Teil von Linken getragen und beeinflusst wird. Und die müssen halt einfach sich das die ganze Zeit zurechtlügen, was in Israel passiert und was die Ansichten der Leute dort sind oder wie links die Israelis sind. Die sind überhaupt nicht links und die haben auch nicht dieses Bedürfnis nach der Abgabe der Souveränität, ja. Die mögen in ihrer Mehrheit nicht für diese Justizreform gewesen sein, aber wenn man so Leute aus der politischen Mitte wie Bennett fragt, der sagt auch, ja, was die Befugnisse des Generalstaatsanwalts gehen zu verhalten. Der sagt auch, wir brauchen grundsätzlich eine Justizreform und so weiter. Also ich denke nicht, dass das so ist. Und neben der Justizreform braucht Israel noch als zweites ganz dringend eine Wehrdienstreform, weil dieser Krieg hat ja gezeigt, wie stark belastet die Leute sind, die sich da immer wieder freiwillig melden, die in den Reserven sind. Und gleichzeitig wächst der Anteil der ultraorthodoxen Bevölkerung, die halt größt fast alle vom Wehrdienst dann ausgeschlossen werden und die halt auch durch ihre Beteiligung an der Regierung diese Reform verhindern. Und die ist halt genauso ist dieses Wehrdienstgesetz, das Ultraorthodoxe ausschließt, ist genauso wenig haltbar wie das aktuelle, die aktuellen Kompetenzen des obersten Gerichts und des Generalstaatsanwalts. Da gibt es einfach viele Baustellen sozusagen für politische Reform. Und deswegen braucht Israel, wie ich das vorhin schon skizziert habe, vermutlich, oder das wäre sehr günstig, wenn sie eine Koalition aus den Parteien der Mitte bilden würden, also aus allen Parteien, die nicht links, nicht rechtsradikal und nicht ultraorthodox und nicht arabisch sind. Weil noch haben diese Parteien eine klare Mehrheit und die könnten mit einer Legitimation der politischen Mitte diese nötigen Reformen angehen und würden teilweise, wenn es um das Thema geht, vielleicht, was die Wehrdienstreform sogar von ganz rechts und ganz links sogar noch Unterstützung kriegen, wenn sie das machen würden, weil bekannterweise sind weder die Rechtsreligiösen, die besonders viel in der Armee dienen, noch die Linken, die besonders ungern in der Armee dienen, dafür, dass die Ultraorthodoxen ausgenommen werden, sondern eigentlich ist das nur deren Stellung als Zünglein an der Waage in der aktuellen Koalition geschuldet, dass sie sich da so rausziehen können.
Ich will nochmal auf diesen Aspekt der Souveränität da will ich nochmal mit dir drüber sprechen, weil du hattest es ja eingangs ja gesagt, diese Hardcore-Gegner der Justizreform, die es auch so als Abrechnung mit Netanyahu und seiner Regierung oder generell mit ihm ja auch sehen, das ist das, was sie wollten, ist ja eigentlich so ein Anschlag auf die Souveränität durchführen, ne?
Mhm.
So auch wie man das, also ist das eigentlich so ein Milieu, wie ich, oder beziehungsweise ist ja auch, also ähnlich oder parallel zu dem Milieu, was wir auch in den USA und auch in Westeuropa halt haben, so dieses Milieu, dieses postnationale Milieu, was sich denn so vor allem halt so einem, der Gerhard Scheidt hat es mal den Wahn vom Weltsouverän genannt, ich glaube, das ist schon etliche Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, aber ich glaube, er meinte damit die EU, so, also so eine Art supranationales bürokratisches Monstrum, was dann halt aber eigentlich in den Köpfen dieser Leute ist es eigentlich so eine Art Weltregierung, die dann so die Entscheidung, und Nationalstaaten sind halt, das ist halt überholt, wer daran festhält, ist halt ein Faschist, so ist ja teilweise der Duktus, und dementsprechend brauchen wir jetzt so eine postnationale Ordnung, angeführt von globalen Gangstertruppen wie den UN oder irgendwelchen NGOs, Amnesty International hast du auch genannt als Beispiel. Also ist es so im Prinzip, ist es eigentlich so das Milieu auch, was halt diese Hardcore-Justizreform-Gegner, die auch diese Geiselproteste teilweise anführen, ist es genau dieses Milieu?
Ja. Absolut ist es das Milieu, und das meine ich ja, das meine ich mit diesem, da ist es halt besonders anschlussfähig, weil dieses Milieu, das einerseits Israel des Genozids beschuldigt, das auf das Völkerrecht rekurriert, das sagt, also international, und das auf die UN scharf ist, das die EU glorifiziert, das ist ja dieses transnationale Milieu, wie man das nennen kann, postnationale Milieu, das sich auf diese so Schlagworte beschränkt, wie Global Governance, ja, globale Regierung, dann natürlich die internationale Gemeinschaft, die etwas beschließt und so, das wird dann mit der UN gleichgesetzt. Das heißt, Israel, und das ist halt, denke ich, ein ganz besonderer Punkt dabei, dass Israel als Anhänger, aus der Sicht der Anhänger einer solchen globalen Rechtsordnung, der sich alle zunächst mal sicherlich westlichen Rechtsstaaten unterwerfen sollen, dass das aus Sicht der Anhänger dieser Ideologie das größte Hindernis auf dem Weg dorthin ist, weil Israel ein Staat ist, der aufgrund seiner Bedrohungslage souverän agieren muss. Ja? Der kann nicht darauf warten, findet ihr das jetzt gut, wenn wir iranische Atombomben verhindern und die Atomanlagen angreifen, sondern der Staat Israel muss diese Entscheidung selber treffen, wenn seine Sicherheit bedroht ist. Und das Gleiche gilt für die Hisbollah. Und dadurch, dass sie das immer wieder selber machen, für den Krieg in Gaza sowieso, dass sie immer wieder selber vorgehen, dass sie sagen, im Zweifel gelten aber für uns unsere Regeln, unsere Gesetze. Das ist das Wesen von Souveränität, ja, und nicht eure Regeln und eure Gesetze und eure unsinnigen Vorschriften. Dadurch erscheinen sie den Anhängern dieser Ideologie des Supra, Post, Trans, sonst wie Nationalismus als das größte Hindernis. Und wenn man das nicht begreift, kann man den heutigen Antisemitismus nicht mehr verstehen. Das ist der Treiber des globalen Antisemitismus heute, dass Israel als national borniert wahrgenommen wird. Man kann nicht mehr dieses, was so gerne so diese linken Antisemitismuskritiker machen, die sagen dann, ja, dem Staat Israel wird jetzt vorgeworfen, es sei kein richtiger Staat und so, sondern es sei ein künstliches Gebilde und so, so wie die Völkischen noch früher argumentiert haben. Aber heute argumentiert die globale Linke das glatte Gegenteil. Sie werfen Israel vor, ein Staat zu sein. werfen Israel vor, ein Staatsvolk zu haben, eine Grenze und eine Armee. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt dabei. Und das ist, was diese linksliberale Opposition innerhalb Israels auch am, was die halt an diesen Punkten wie Justizreform und Geiseln und so weiter immer sucht, wie diesen Hebel der eigenen Regierung irgendwie in den Arm zu fallen. Und das liegt nicht nur daran, dass es eine rechte Regierung ist, sondern überhaupt an diesem Kriegsführen. Ja, die Friedensbewegung, die es früher in Israel gab und die Leute, die sagen, Israel soll diesen Krieg jetzt beenden mit der Hamas und bedingungslos kapitulieren, um die Geiseln rauszurücken und die dann diese Maximalforderung aufstellen. Die sind auch auf dieser Schiene unterwegs, dass Israel bloß nicht zu aggressiv, nicht zu souverän und so weiter verhalten soll. Und das Ding ist, diese Leute haben aber dabei die besten Absichten. Sie glauben, die UN und die EU sind die Vorstufe von Kants Idee des ewigen Friedens. Das glauben die ja wirklich. Die glauben ja nicht, das ist irgendwie eine Idee, die der Kant mal hatte, dass man dann so eine Liga der Nationen irgendwie gründet und da wird dann halt die Kriegsführung verhindert. Sondern sie glauben, die UN mit diesem ganzen, mit ihrem ganzen Verbrecherwesen, ihrer ganzen Korruption, den ganzen Diktaturen und den ganzen Islamisten, die das Wort führen, ist tatsächlich die Vorstufe dazu. Das ist jetzt noch eine Stufe kleiner als weltsouverän bei Scheid. Aber es ist zumindest diese Idee, dass in dem internationalen Recht und in der UN so etwas schon drinsteckt, so eine Friedensordnung, ja, und dass Israel das immer wieder dagegen verstößt und tausendfach von der UN verurteilt wird, das ist das, was dieser Friedensordnung im Weg steht. Das ist die größte Bedrohung für den Weltfrieden, wie Deutsche das schon früher immer gerne gesagt haben. Und darin lebt dann das antisemitische Vorurteil wieder fort, dass man halt den Juden diese unglaublichen Einfluss auf den Weltfrieden zugesteht. Aber es passiert heute in diesem antinationalen, postnationalen, transnationalen Sinne.
Ja, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es kein Zufall ist, sich gerade Linke und Islamisten halt auf diesen Anti-Israel-Demos halt in vorderster Front tummeln, weil beide wollen natürlich mit unterschiedlicher Motivlage und bei den einen bestimmt ganz sicher mit bestem Wissen und Gewissen, wobei Islamisten sich auch für gute Menschen halten. Ja, das sollte man nicht vergessen. Das sind ja keine Menschen, die sich besonders böse gerieren, sondern die tun böse Dinge in bester Absicht, in ihrer besten Absicht. Aber die einen wollen halt eine globale Umma, also jetzt die Taliban jetzt nicht oder so, aber der IS möchte eine globale Umma. Und auch andere Hardcore-Islamisten wollen das. Und die Linke möchte halt im Prinzip Nationalstaaten Grenzen überwinden. So, und auch das ist halt auch jetzt, ich meine, das ist, guckt man sich die Geschichte der Sowjetunion an, basierte das genau darauf halt tatsächlich, Ländergrenzen niederzureißen. Und auch wenn Nazis jetzt, also heutige Neonazis keine Rolle spielen in diesen Demonstrationen, obwohl sie damit sicher halt auch mitlaufen, auch das ist halt. Und das ist auch bis heute eines der größten Missverständnisse über den Nationalsozialismus. Der NS war ja eine antinationale Bewegung. Also das ist ja eine eben nicht, das ist ja kein bornierter kleiner Nationalismus, wie es halt eben zum Beispiel die Austrofaschisten oder Dollfuß halt hatten oder Salazar oder Franco in Spanien oder Portugal, sondern der deutsche Nationalsozialismus war eine globale Idee eines großgermanischen Reiches unter deutscher Vorherrschaft. So.
Ja.
Und das ist halt auch das, was halt diese drei antisemitischen Gruppen halt irgendwo eint und warum sie halt auch dann immer in vorderster Front im globalen Kampf gegen Israel halt stehen. Und das ist ja auch seit Jahrzehnten so. Und auch das ist auch das, was auch historisch ja belegbar ist.
Richtig. Und da ist halt dieser ganz entscheidende Punkt, dass diese Linke und diese Organisation sich unentwegt an diesem Begriff des Rechts aufgeilen. Das eint halt auch die Proteste halt gegen alle Arten von Justizreformen. Es gibt ja nicht nur in Israel die Bestrebung, diese Kompetenzen von obersten Gerichtshöfen zurückzufahren, sondern das gibt es auch in Polen, das gibt es in Ungarn. In den USA hat man das dadurch gemacht, dass man konservative Richter hingewählt hat, die einfach per se nicht so aktivistische Urteile treffen, sondern der Regierung und dem Parlament viel mehr Autonomie gewähren. Das heißt also, diese Auseinandersetzung, die ist ein Teil davon, weil da geht es einfach darum, weil dieser Begriff des Rechts, es wird sich ja unglaublich daran aufgegeilt, dass Israels Besatzung ist illegal, Israel verstößt gegen diese und jene Konvention, Israel begeht einen Genozid, verstößt gegen das Völkerrecht und so weiter. Das ist ja eine Rechtsrhetorik sondergleichen, die da losgelassen wird. Und das ist ja bei Trump auch nicht anders, wo auch immer wieder jeder District Court, der irgendeine Entscheidung dieser Regierung in Frage stellt, ob er dazu befugt ist oder nicht, wird hämisch in der Presse breitgetreten, weil diese ganze Schiene inzwischen einfach Recht als eine Ideologie setzt. Ja, sie reden nicht mehr vom Recht, dass es ein Mittel zu einem sinnvollen Zweck oder das dient der Einschränkung der Macht bestimmter Institutionen oder, sondern das Recht wird zur Ideologie selbst. Und dadurch, dass man halt mit dem, und das Recht wird auch zu einem Instrument, bestimmte politische Verhältnisse zu zementieren und damit auch die Souveränität von Menschen, die innerhalb eines gewissen Gebiets leben und selbstbestimmt entscheiden wollen, wie sie das tun wollen, immer weiter zu beschränken. Dazu wird das Recht zunehmend als ein Instrument missbraucht. Und dieser Missbrauch des Rechts, auch des, nicht nur des internationalen, sondern auch des nationalen Rechts und des Verfassungsrechts, der führt halt dazu, dass Gerichte zunehmend politische Akteure werden und auch als politische Akteure wahrgenommen werden. Und damit es halt auch solche Akteure gibt, die gegen diese Gerichte wiederum agieren. Ja, also ein Gericht ist ja wie jede Institution in einem politischen Staat, nur deswegen, weil man sagt, Gerichte sollen neutral sein, ist es ja nicht neutral. Und ab dem Moment, wo mit dem Recht eine ganz bestimmte Agenda durchgefochten werden wird, müssen die Leute, die eine andere politische Agenda für richtig halten, eben auch sich gegen diese Gerichte positionieren politisch.
Siehst du da auch in Deutschland Ansätze von der Politisierung des Rechts? Also wie gesagt, wir hatten ja gerade erst diese ganze Debatte um diese Verfassungsrichterin.
Genau, der Punkt ist halt der, das ist ganz interessant. In Deutschland erkennt man das deswegen nicht, weil das deutsche Verfassungsgericht ein bisschen das Vorbild ist, nachdem dann andere Verfassungsgerichte im ehemaligen Ostblock in den 90ern modelliert wurden. Und nach diesem Vorbild hat sich auch in denselben 90er Jahren in Israel das Gericht mehr Kompetenzen zugeeignet. Das heißt also, das gilt eigentlich als das Idealmodell. Mhm. Ein Gericht, das sehr weitgehende Kompetenzen hat und sehr weitgehend in die Gesetzgebung eingreifen darf. Und das ist, was hat das Bundesverfassungsgericht schon immer gemacht. Das muss man halt sagen, dass in Deutschland das einfach ein Bestandteil der Demokratie ist. Und ganz interessant ist, dass diese Brosius-Gerstorff ja nur deswegen verhindert werden konnte, das ist eine interessante Side-Note, weil das Verfahren geändert wurde. Und vorher war das eine Besetzungskommission, die in einem Hinterzimmer ein paar Rechtsexperten da irgendeinen Kandidaten nach Proporz durchgewunken haben, der irgendwie SPD, Grüne, CDU, FDP nahe war. Alle anderen Parteien waren sowieso irgendwie außen vor. Und davon ist man abgegangen und hat gesagt, jetzt sollen die mit 2/3 Mehrheit vom ganzen Parlament bestätigt werden. Und das war der Grund, warum die Brosius-Gerstorff gekippt wurde, weil die AfD und AfD nahestehende Kreise gesagt haben, aus diesen und diesen Gründen wollen wir das nicht. Und dann haben CDU-Wähler bei ihren Wahlkreisabgeordneten angerufen und gesagt, warum unterstützt ihr diese Frau, die ist ja SPD-Grüne-mäßig unterwegs, warum winkt ihr die durch? Und dann haben einige Abgeordnete gesagt, machen wir doch nicht. Und dann war die 2/3 Mehrheit futsch. Das heißt also, der Grund, warum diese Richterin erstmal so mehr oder weniger gekippt wurde, war, dass das Verfahren demokratisiert wurde. Das kann man so sehen, ne? Also, dass also erstmals die Leute auch merken, die Leute, die da an die Verfassungsgerichte gewählt werden, die werden dahin gewählt, um dann bestimmte politische Entscheidungen zu treffen. Ganz zentrales Beispiel ist das Klimaschutzurteil, was wir auch mal in der Bahamas besprochen haben, was eigentlich auch eine Erfindung von Recht durch das Bundesverfassungsgericht war. Dann haben wir natürlich die Auseinandersetzung mal gehabt mit dem EuGH, zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuGH habe ich meinen Text drüber geschrieben. Dann das Unwesen, das im Staatsbürgerschaftsrecht angerichtet wurde mit den leichten Einbürgerungen für Islamisten aller Art. Das haben wir ja auch in einer der letzten Bahamas-Ausgaben besprochen. All diese Dinge werden um all diese Dinge festzuschreiben, festzusetzen, zu sichern und im Zweifel selber ins Gesetz zu schreiben, dafür werden bestimmte Leute an so Gerichte geschickt. Und diese Art, über die Gerichte Gesetze zu schreiben und Gesetze, die man nicht will, zu verhindern, das ist inzwischen ein Modus linksliberaler Politik geworden, die parlamentarisch sich immer schwerer tut, Mehrheiten zu finden. Damit werden diese Gerichte zu einem politischen Instrument dieser Parteien. Und andere Parteien stellen sich dann gegen diese Gerichte. Und der erste, der das ganz explizit gemacht hat, war Viktor Orban. Ungarn hatte in den 90er Jahren ein Gericht, das besonders viel in die Gesetzgebung eingegriffen hat, weil die da ein sehr aktivistisches Gericht installiert haben. Und das wurde halt dann genannt die liberale Demokratie, dass die Gerichte das letzte Wort haben. Und da hat der Orban gesagt, das passt mir nicht und ich mache jetzt illiberale Demokratie. Ja, das ist ein Wortbegriff, der eigentlich auf diese Erfindung einer Demokratie nur dann liberal ist, wenn die Gerichte politisch entscheiden, das letzte Wort haben und entscheiden dürfen. Er wurde halt diese Wortschöpfung gefunden von Orban, die aber vor allen Dingen meinte, bei uns in der Demokratie hat aber das Parlament das letzte Wort in Gesetzesfragen.
Es ist eigentlich interessant, weil das Bundesverfassungsgericht ist ja eigentlich die oberste Instanz, die ja im Prinzip Dinge entscheidet, die fragwürdig sind. Die haben auch schon Urteile kassiert. Also eigentlich im Prinzip, vielleicht ist das auch naiver Glaube, aber eigentlich dieses Bundesverfassungsgericht hat ja eigentlich, man geht ja eigentlich davon aus, das ist ja eine Konsequenz aus dem Nationalsozialismus. Mhm. So, es muss halt eine übergeordnete Instanz halt geben, die in letzter Instanz halt auch Gerichtsurteile kassiert, die halt gegen die Verfassung, gegen die Verfassung hat verstoßen. Im Prinzip eigentlich geht es ja darum, tatsächlich um den Schutz der Demokratie. Klar. Und eigentlich, also zumindest war das jahrzehntelang mein Glaube, ist schon okay. Die werden schon wissen, was sie da tun. So, diese Politisierung des Verfassungsgerichtes, das ist doch eigentlich im Prinzip eigentlich erst, das ist ja nur was relativ Neues noch. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, schwindende linke Mehrheiten.
Genau.
Und dann eben, wie wir es auch in Israel, schon, vielleicht ist Israel da tatsächlich der Vorreiter so, wo die Linke, wie gesagt, seit 30 Jahren keinen Fuß mehr in die Tür reinkriegt, dass es das halt so die letzte Bastion ist. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch der Vorreiter von dem, was in Deutschland mittlerweile auch angekommen ist halt. Und in den USA ja auch. So, in den USA ist wahrscheinlich schon, wie gesagt, das ist, glaube ich, schon wieder auf dem Rückzug seit, ich glaube, weiß gar nicht, seit der zweiten Amtszeit von Trump, ne? Oder war das schon in der ersten, ging es schon los, glaube ich? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ja, es war schon in der ersten. Es ist halt der Punkt, in dem Zusammenhang würde ich sagen, ist halt einfach ein ganz wichtiger Punkt, der, dass die Gerichte natürlich immer schon politische Entscheidungen getroffen haben. Diese Politisierung oder Hyperpolitisierung, die man in letzter Zeit beobachten kann, bezieht sich aber daraus, dass die Gerichte nun tatsächlich dezidiert so entscheiden, dass sie bestimmte politische Mehrheiten aktiv verhindern wollen. Früher haben die Gerichte aber immer auch diesen Gedanken im Hinterkopf gehabt, auch oberste Gerichte, dass das, was sie da sprechen, im Namen des Volkes gesprochen wird. Das war früher eine wichtige Erwägung. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel heute, kannst du ja nicht sicher sein, ob nicht das Bundesverfassungsgericht, wenn du genug Frauke Brosius-Gerstorfs dahin wählt, nicht einfach die größte Oppositionspartei verbietet. Das könnte halt passieren. Nur dann ist halt die Frage, was ist dann Demokratie sozusagen? Ne? Also dann wäre man schon in einer ganz erheblichen Grauzone und vor allen Dingen halt in dieser zunehmenden Legitimitätskrise. Und das ist, glaube ich, das ganz entscheidende Problem dabei, ist nicht so sehr, dass Richter auch eine politische Meinung haben, sondern dass sie ihre politische Meinung immer wichtiger nehmen und zunehmend nicht als Rechtssprecher, sondern als Aktivisten für eine ganz bestimmte politische Sache auftreten. Und politische Entscheidungen hat es immer schon gegeben. Ich erinnere mal an das KPD-Verbot oder was weiß ich was. Ja, das war eine politische Entscheidung, die war politisch so gewollt und wurde auch von politisch, sage ich mal, nicht gerade völlig unabhängigen Richtern verhängt, aber sie stand auch in einem Einklang mit der großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Das darf man auch nicht vergessen. Und sie hat auch bestimmte Gründe und Kriterien dafür festgezurrt, nach denen ein Parteiverbot zulässig sein soll und nicht. Und deswegen ist es ein interessantes Urteil, weil man da so sieht, so diesen Zwiespalt zwischen einem politischen Urteil und einer juristischen Begründung, die man noch teilweise mitgehen könnte. Und dieser Zwiespalt, der ist einfach heute, wenn du dir sowas liest wie das Klimaurteil, wo aus der Verfassung abgeleitet wird, dass die Bundesregierung verpflichtet ist, den CO2-Ausstoß um so und so viel Prozent zu senken, wo du dir denkst, aus welchem Paragraphen habt ihr das bitte? Und dann wird dann auch so allgemein Verpflichtung auf Umweltschutz wird dann abgeleitet, irgendwelche CO2-Ziele und so. Du liest dir das durch und du denkst dir, möchtest du eigentlich nur mit dem Kopf vor den Tisch schlagen. Ja, nicht jetzt, weil aus Gründen wie ich bin für oder gegen Klimaschutz, davon völlig unabhängig, ist das einfach hanebüchen, das aus der Verfassung abzuleiten und aus demokratietheoretischer Sicht, also ein absoluter Super-GAU, wenn Gerichte auf so willkürliche Art und Weise irgendwas entscheiden, was der Gesetzgeber machen muss. Weil im Grunde genommen ist das der Ort, der Gesetzgeber, die demokratisch gewählten Parlamentarier, die im Wesentlichen die Rechtsordnung bestimmen sollten in einem Land. Genau, und das ist halt der Punkt eigentlich wieder zur Souveränität zurück, weil genau wenn du das hast, das ist ja das, was ich eigentlich meinte. Ja, also im Grunde geht es diesen ganzen Institutionen und Gerichten und so, denen geht es ja darum, eigentlich den Staat und seine Aktionen und auch seine Begrenzung, was weiß ich, von Migration, das Krieg führen gegen Terroristen und all diese Punkte, das wird ja alles zusammengeworfen, mehr oder weniger für illegal zu erklären. Und Souveränität meint, wenn man es jetzt mit Abraham Lincoln fasst, dass es um eine politische Institution geht, die nichts mehr über sich hat. Und das war eigentlich auch das Konzept, das politische Konzept, mit dem die Demokratie an den Start gegangen ist in den USA. Wir akzeptieren nicht mehr die Oberherrschaft des tyrannischen britischen Königs, sondern wir wollen souverän sein in dem Sinne, dass über unserer demokratischen Entscheidungsgewalt keine andere Gewalt mehr steht. Ja, über uns, we the people. Ja, das ist der Punkt, das ist, worauf Demokratie basiert. Und nur wenn man darauf hinausgeht, ja, also nur wenn eine Gesellschaft auch das Gefühl hat, wir bestimmen ungefähr die Richtung, wo es hingeht, dann sind sie auch bereit, diese Gesellschaft mitzutragen. Und wenn du dir ansiehst, die große Frustration, die in vielen europäischen Ländern herrscht und die große Unzufriedenheit und das Dauergeschimpfe über Politiker und Politik und so weiter, das hängt zu einem ganz erheblichen Teil damit zusammen, dass die politische Repräsentation in diesen Ländern einfach durch das, was man sich als eine politische Kaste und denen vorgesetzte Richter angeeignet hat, einfach gar nicht mehr funktioniert und einfach da ein System entstanden ist, das extreme Probleme macht. Und das ist halt was, worum in Israel extrem gestritten wird. Und in Deutschland oder Österreich nimmt man gar nicht wahr, dass darüber überhaupt ernsthaft gestritten wird, außer halt mal jetzt, wo man gesagt hat, diese eine Richterin haben wir blockiert, dafür ist jetzt eine andere hingekommen, die mehr oder weniger genauso ist. Es war jetzt auch eher so mal ein kurzer Erfolg, aber es wird nichts Grundsätzliches ändern.
Ja, das sind die Konfliktlinien, an denen sich westeuropäische Gesellschaften seit grauer Zeit aufreiben. Und das ist auch nicht absehbar, dass sich das ändert. In UK sehen wir das und in Deutschland, in Frankreich. Also ja. Warten wir es ab, wie es weitergehen wird.
Genau, warten wir es ab. Ich denke nur, dass man halt klar in diesem Zusammenhang vielleicht erst ein bisschen klar geworden ist, warum dieses Thema Justizreform seit der Diskussion darum und seit ich mich ein bisschen in das israelische Rechtssystem eingelesen habe, für mich eigentlich sehr, sehr interessant. Allein deswegen ist, weil in Israel halt über diese beiden Versionen des Staatsverständnisses gestritten wird. Ja, also. Das wird halt in der Literatur, wird das halt gern verhandelt unter so Schlagworten wie liberale Demokratie. Das heißt, die Gerichte haben die Obermacht und die demgegenüber als minderwertig angesehen wird, die elektorale Demokratie, also eine, wo sehr viel durch Wahlen entstanden wird. So haben zum Beispiel die Briten und die Niederländer, die nie den Faschismus eingeführt haben, plötzlich lernen müssen, dass ihre Demokratien minderwertig sind gegenüber der Deutschen. Das ist auch eine interessante Lesart. Und das sind dann so Punkte, die dabei rauskommen. Und vor diesem Hintergrund, dieses Widerstreit zwischen diesen Kräften, ist halt auch diese israelische Justizreform zu verstehen, wobei halt, glaube ich, nicht allen klar ist, auch in der israel-solidarischen Linken, dass ihre Parteinahme für die Linke in Israel für eine Israel-Solidarität auf Sicht nicht zielführend ist, sondern dass Israel im Grunde genommen immer besser beraten wäre, halt auf die Linken sozusagen so wenig zu hören wie möglich.
Ja, ich glaube, das ist in Israel eigentlich auch weitgehend Usus und das wird sich jetzt auch nach der nächsten Wahl nicht großartig ändern. Dementsprechend vertraue ich da dem israelischen Souveränitäten.
Ja.
Genau, und wer sich da noch mehr mit befassen will, lese deinen Artikel in der kommenden Bahamas. Habt ihr ein Datum oder ungefähres Erscheinungsdatum schon? Oder?
Wir haben die Texte so zusammen, sind einige eingegangen, wir haben gute Texte, aber wir sind jetzt noch so in der Überarbeitungs- und Korrekturphase und ich glaube, das genaue Druckdatum steht nicht fest, aber im Oktober.
Ja, das haben wir ja jetzt. Also
genau, der Oktober hat jetzt angefangen, das heißt also noch in diesem Monat.
Gut, ja, ich bin auch gespannt, nochmal den Artikel zu lesen, den Justus Wertmüller dann nochmal verschriftlich haben mit seinem Vortrag, den er vor kurzem in Neukölln gehalten hat. Ich war nochmal da. Ich wollte mir im Jahr 2025 nochmal eine Bahamas-Veranstaltung angucken. Ich kenne natürlich noch Bahamas-Veranstaltungen aus den Nullerjahren. Die waren halt ein bisschen anders als heute. Damals wurden ja auch Referenten der Bahamas regelmäßig irgendwo eingeladen. Das gibt es ja auch kaum noch. Also deswegen war es halt mal wieder eine eigene Veranstaltung der Zeitschrift, für die du schreibst, mit Justus auf dem als Referent. Genau. Und Moderation von Sören Pünya. Genau. Und ja, das war mal so ein bisschen eine kleine Zeitreise nochmal. Der Altersdurchschnitt war auch etwas höher. Es ist so, wie es ist. Aber wie gesagt.
Jetzt am 5., am Sonntag, ist, glaube ich, diese Demo in Neukölln für Israel.
Ja.
Die auch angekündigt wurde, wo auch die Redaktion Bahamas für einen Redebeitrag angefragt wurde. Und also es ist halt keine Bahamas-Veranstaltung, da werden verschiedene israel-solidarische Menschen auftreten, aber halt auch die Redaktion Bahamas unterstützt diesen Aufruf und wird sich auch mit einem Redebeitrag an dieser Kundgebung in Neukölln für die Solidarität mit Israel jetzt erst recht beteiligen.
Genau, ich habe das auch gelesen. Ich werde selber nicht da sein, aber ich kann es empfehlen, dorthin zu gehen. Eigentlich bedarf es auch einem immensen Mut, das in der Höhle des Löwen zu machen. Und man kann auch an dieser Stelle auch nochmal dem Beisel, der Kneipe in Neukölln, die Solidarität aussprechen, beziehungsweise den drei Betreibern, gegen die jetzt ganz offene Mordaufrufe mittlerweile in Flyerform kursieren, die im Umfeld des Beisel geklebt und plakatiert wurden. Es gab auch schon mehrere Angriffe auf das Beisel, also eingeschlagene Fensterscheiben, versuchter Brandanschlag, jetzt im Flugblatt mit Hamas-Dreiecken drauf, vollem Namen und Bilder der Betreiber, mit dem Aufruf, die für immer zum Schweigen zu bringen. Also da ist es mittlerweile angelangt, so, ne?
Und ich kenne die Betreiber zwar nicht sehr gut, aber vom Sehen schon sehr lange und ich kann da auch nur meine volle Solidarität aussprechen. Ich kenne sie halt schon sehr lange. Sie waren ja früher im Leidag, bevor das Leidag so eine pro-russische, irgendwas komische Kneipe geworden ist. Und jetzt machen sie halt das Beisel und waren halt immer im israel-solidarischen Spektrum zu Hause und werden jetzt halt bedroht in Neukölln. Da wird halt gesagt, die dürfen sich nirgendwo sicher fühlen. Da werden ihre Gesichter auf Plakate gedruckt. Das zeigt einfach nur, wie verkommen das Ganze inzwischen ist und worauf das eigentlich hinausgeht. Es geht eigentlich um die komplette Delegitimierung von Israel. Und das bedeutet auch, wenn Israel komplett delegitimiert ist, alles, was Israel tut, illegal ist, macht und Genozid begeht, dann sind natürlich alle, die Israel solidarisch sind, legitime Targets. Das ist klar. Das ist das, was in Deutschland von Islamisten und der Linkspartei offen propagiert wird. Und die Hochburg in Deutschland von Islamisten und Linkspartei ist der Wahlkreis von Herrn Ferhat Kocak in Berlin-Neukölln. Und dort wird offen zum Mord aufgerufen. Das ist eine Schande. Und ich sehe auch nicht, wo irgendjemand in der Linken noch irgendwas kapiert. Also ich habe es neulich auch nochmal festgehalten, dieser 7. Oktober und alles, was seitdem passiert hat, ist, das löst in mir vor allem, was links ist, einen solchen Ekel aus. Also sich überhaupt noch selber irgendwie als links zu verstehen oder jemand, der innerhalb der Linken eine Kritik übt oder so weiter, das ergibt für mich alles einfach seit dem 7. Oktober zunehmend überhaupt keinen Sinn mehr. Es sind einfach Leute, mit denen ich nichts zu tun haben will. Und es ist ein Milieu, in dem solche Dinge passieren. Das ist für mich heute links. Dieser Flyer, wie er in Neukölln kursiert und dieser offene, rabiate Antisemitismus von Leuten wie Greta Thunberg und wie sie alle heißen, jetzt gerade nach Gaza geschippt sind und leider nicht für 5 Jahre in israelischen Gefängnissen verschimmeln, sondern abgeschoben werden. Ich würde solche Terroristenunterstützer erstmal anklagen und dann einsperren, wenn sie da versuchen, in irgendwelche Gewässer, die gesperrt sind, einzudringen. Aber das ist für mich eigentlich absolut sinnbildlich, wenn ich diesen kurzen Rant nochmal loswerden darf, für das, was heute als links nur noch gelten kann. Und das gilt global umso mehr, weil außerhalb von Deutschland und Österreich gibt es einfach keine Linke mehr, die sich noch irgendwie mit Israel solidarisiert oder sich dafür überhaupt noch interessiert. Und trotzdem gibt es auch unter diesen Leuten in Deutschland immer noch genug, die sagen, wenn man das aber kritisiert, dann ist man aber ganz schlimm rechts und dass man nichts mehr mit der Linken zu tun haben will. Ich finde, dass man mit der Linken heute nichts mehr zu tun haben will. Es ist nach dem 7. Oktober, also und nach allem, was seit dem 11. September vorgefallen ist, einfach nur die absolut normale und natürliche Reaktion.
Ja, dem schließe ich mich an. Die globale Linke hat sich entschieden nach dem 7. Oktober, auf welcher Seite sie stehen möchte. Das beweist sie jeden Tag. Da holt auch Deutschland nach 20 Jahren antideutsche Verwirrung auch mit enormen Schritten auf. Das ist, die Linkspartei ist das beste Beispiel dafür, dass halt ein Ferhat Koshak als Avantgarde dieser Partei geht und nicht mehr der Bak Shalom, wie das vielleicht vor 15 Jahren noch der Fall war oder so, nett gemeint. Aber es ist einfach alles gescheitert, weil so ist es halt. So ist es halt.
So ist es.
In dem Sinne, Martin, ne, ich wünsche dir auch in Wien einen schönen Tag der Deutschen Einheit.
Ja, ich gehe morgen schön ins Büro arbeiten.
Ja, ihr habt ja nicht frei.
Nicht mein Feiertag.
Nee, meiner auch nicht. Ich glaube, niemand in Deutschland feiert den 3. Oktober, außer halt Politiker, die dann sich immer hinstellen, dann je nachdem, ich glaube, dieses Jahr wird es in Saarbrücken dann ausgerichtet, der Tag der Deutschen Einheit, dann stellen sich dann immer so ein paar Politiker hin und die halten dann Salbadern dann da rum von wegen, oh, wir sind so toll zusammengewachsen, wo ich mir denke, also das war ja noch nie der Fall, aber es gibt doch jetzt kein gespalteneres Deutschland als das jetzt, als das jetzige, wo du die Mauer eigentlich wieder hochziehen könntest. Und also, ich meine, gut, aber okay, viel Spaß. Für die meisten ist es ja auch nett, einen Feiertag zu haben. So habe ich das. Ich habe früher immer gearbeitet.
Auch allen, die das jetzt hören und von denen die meisten nicht aus Österreich kommen. In Österreich ist natürlich morgen ein ganz normaler Arbeitstag, aber ich wünsche allen deinen Hörern einen schönen freien Tag.
Ja. Genau, ich wünsche dir einen schönen Hamburg und bis demnächst, lieber Martin.
Bis bald, mach's gut.